Die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. FSK 93. Zum Schluss der letzten Sendung im Oktober zitierte ich aus dem Wikipedia-Artikel Stalin etwas über Stalins Kindheit und den Folgen. Obwohl das Familienleben zunächst von Wohlstand geprägt war, wuchs der junge Stalin in ärmlichen Verhältnissen auf. Der Vater war selbstständiger Schuster, beschäftigte zeitweise 10 Arbeiter und verschiedene Lehrlinge. In den frühen 1880er Jahren soll er sich zu einem streitsüchtigen, gewaltbereiten Alkoholiker entwickelt haben, der Frau und Sohn regelmäßig verprügelte und sein Geschäft vernachlässigte. 1883 flog Ketewan mit ihrem Sohn von der häuslichen Gewalt zu Bekannten und verließ ihren Ehemann. Ein Jugendfreund Stalins schrieb später, diese unverdienten und schrecklichen Prügel machten den Jungen genauso hart und gefühlslos wie seinen Vater. Er habe ihn nie weinen sehen. Josef Iramatschwili, ein anderer Freund Stalins, schrieb, dass die Prügel auch einen Hass auf Autoritäten in Stalin hervorriefen, da jeder Mensch, der mehr Macht als er selbst gehabt hätte, ihn an seinen Vater erinnert habe. Aus Brechts Gedicht »Schlechte Zeiten für Lyrik« sei zitiert, »Der verkrüppelte Baum im Hof zeigt auf den schlechten Boden, aber die Vorübergehenden schimpfen ihn einen Krüppel, doch mit Recht.« So Bert Brecht. Die Juden der Sowjetunion mussten mit solchen Gestalten wie Stalin und Molotow zurechtkommen und suchten insbesondere dann, wenn sie das sowjetische Experiment, den Kapitalismus alternativ über den Staat zu organisieren, befürworteten, das vom Nationalsozialismus angegriffene Sowjetregime zu verteidigen. Auch in den Vereinigten Staaten, wo das jüdisch-antifaschistische Komitee, also JAFK, werde ich es jetzt nennen, nicht zuletzt die Juden für den vaterländischen Krieg der Sowjetunion zu gewinnen. Über jüdische Helden und das Krim-Projekt ist vorab zu sagen, dass, wenn es Helden bedarf, allerdings es schlechte Zeiten sind, insbesondere über die jüdischen Kriegshelden und den Anteil am alliierten Sieg über die Deutschen wird die Rede sein. Im Jahre 1939, als der Ribbentrop-Molotow-Pakt geschlossen wurde, lebten 3 Millionen Juden in der Sowjetunion als 6. größte Nationalität nach Russen, Ukrainern, Weißrussen, Usbeken und Tataren, wovon schon 1941 etwa ein Drittel in die Hände der Deutschen fielen. Eine 500.000 jüdischer Soldaten kämpften in allen Waffengattungen in der Roten Armee, darunter auch 30.000 jüdische Partisanen. 1939 besaß die Sowjetunion 191 Millionen Bevölkerung. Die Rote Armee hatte eine Friedensstärke von 1,8 Millionen Soldaten. Im Laufe der Kriegsjahre konnte sie eine Stärke von bis zu 11 Millionen bei der Mobilisation erreichen. Nach dem Bürgerkrieg 1918 waren viele Juden Berufssoldaten geworden. Tausende haben sich große Verdienste erworben. 1919 bis 1945 waren es 305 jüdische Generäle und Admiräle in den Streitkräften. Bei den Säuberungen von 1937 bis 1940 wurden 40.000 sowjetische Offiziere erschossen, davon 169 jüdische Generäle. 305 jüdische Generäle haben die Säuberung überlebt, von denen die meisten dann im Zweiten Weltkrieg kämpften. Fjodor Wasiljewitsch Schwerlow, der russische Militärhistoriker, führt sie auf in seinen Kurzbiografien. Nehmen wir mal eine Kurzbiografie, die Arno Lustiger in Übersetzung bringt. Grigori Stern war einer der Generäle, die am Vorabend des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion hingerichtet wurden. Er wurde 1900 in Smela bei Tscherkassy als Sohn eines Arztes geboren. Schon als Gymnasiast bewegte er sich in revolutionären Zirkeln und wurde einige Male verhaftet. Im Bürgerkrieg von 1919 bis 1921 kämpfte er als Kommissar der 46. Schützendivision. Mit 23 Jahren war er Regimentskommissar. Nach Absolvierung der Frunse Militärakademie wurde er zuerst hoher Offizier im Verteidigungsministerium und 1934 Volkskommissar für Verteidigung. 1937 wurde Grigori Stern nach Spanien abkommandiert. Als General Grigorjevich war er der höchste sowjetische Befehlshaber im Spanischen Bürgerkrieg und leistet entscheidende Hilfe beim Aufbau der internationalen Brigaden und der spanischen Armee. Grigorij Stern wird oft mit dem ebenfalls jüdischen General Manfred Stern verwechselt, der als General Kleber die internationalen Brigaden gründete und sein Leben 1954 im Gulag beendete. Grigorij Stern wurde 1938 Stabschef der sowjetischen Fernostarmee und führte 1939 die sowjetische Armee im Krieg gegen Japan. Als Sieger der Schlacht von Schalchengol wurde ihm der Orden Held der Sowjetunion verliehen. Stern war auch Abgeordneter des Obersten Sowjets und Mitglied des ZK. Wie sein Waffenkamerad im Krieg gegen die Faschisten in Spanien und gegen die Japaner, General Schmuschkewitsch, wurde Grigorij Stern am 28. Oktober 1941 hingerichtet. Im August 1954 wurde er rehabilitiert. Wie motiviert die Juden waren, gegen die Deutschen zu kämpfen, sieht Mensch allein daran, dass ihre Verdienste weit höher waren, als ihre Anzahl besagt. Zwischen 1941 und 1945 erhielten sie 160.772 Orden und Auszeichnungen und waren damit an der vierten Stelle der Nationalitäten, was allerdings seit 1942 in der Sowjetunion verschwiegen wurde. Im Bolschewik, dem Parteiorgan, wurden die Juden an letzter Stelle genannt, aber ohne Angaben von Zahlen. Die Öffentlichkeit sollte nicht erfahren, dass bereits Mitte 1943 die Juden nach Russen und Ukrainern die meisten Ehrungen erhielten, darunter 146 Soldaten die höchste Tapferkeitsauszeichnung, Held der Sowjetunion. Hauptmann Michail Plotkin war der erste sowjetische Pilot, der Berlin, Danzig, Königsberg und Stettin bombardierte und dessen Flugzeug in Leningrad ausgestellt ist. 18 Mitglieder des jüdisch-antifaschistischen Komitees, darunter auch die Partisanen Blechmann, Sutzgever und Emma Wolf, Jakob Kreiser, waren der ranghöchste jüdische General, weil die schon erwähnte Schmuckewitsch und Grigorij Stern schon vor Ausbruch des Krieges 1941 hingerichtet wurden, bevor sie automatisch zum Marschallrang hätten erhoben werden müssen. Jakob Kreiser hatte sich schon kurz vor dem 16. Geburtstag zur Infanterieschule gemeldet, wurde Offizier der 48. Moskauer Division und mit 37 Jahren Kommandeur einer Eliteeinheit, der ersten motorisierten Infanteriedivision. Er hat mit seiner Division 12 Tage lang die Autostraße Minsk-Moskau gegen den Vormarsch von General Guderians 2. Panzerarmee aufgehalten und konnte trotz Verwundung aufgrund seiner Truppenführung den frühen Fall von Moskau verhindern. Er war der erste Soldat, der den Titel Held der Sowjetunion erhielt. Am 4. Dezember 1941 war die Schlacht um Moskau entschieden und die darauffolgende Offensive vernichtete fast das 43. Deutsche Armeekorps. Im Juni 1942 wurde er zum Mitglied des JAFK und ins Präsidium gewählt, bedankte sich in der ersten Ausgabe der jüdischen Zeitung Einigkeit und schickte Grüße an den ersten Kongress der jüdisch-palästinensischen Victory Liga, der im August 1942 in Jerusalem stattfand. Am 31. August 1942 sagte er auf der Versammlung des JAFK: Meine Nation, die der Welt so viele berühmte Weisen und brillante Denker gab, ist auch die Nation, die für ihre Freiheit kämpft. Die jüdische Geschichte handelt vom glorreichen Krieg der Juden gegen die Römer, die Vorfahren des heutigen italienischen Faschisten. Der Name Bar Kochba war ein leuchtendes Beispiel für viele Juden. Ich bin stolz auf die Hunderttausenden von Juden, die an der Front kämpfen. Als General der Roten Armee und Sohn des jüdischen Volkes schwöre ich, nicht eher die Waffe aus der Hand zu legen, bis der letzte Faschist von der Erdoberfläche verschwunden ist. Simon ben Kosiba, also aramäisch mit dem Nachnamen Simon bar Kochba, also Sohn des Sterns genannt, war ein jüdischer Messias. Zwischen 132 und 135 war er der Anführer des letzten Widerstands gegen die Römer. Nach jüdischen Gelehrten wurde sein aramäischer Beiname bar Kochba ihm von Rabbi Akiba gegeben, in Anlehnung an die messianische Prophezeiung vom Stern aus Jakob. Nach dem Ende des katastrophalen Aufstands nannten ihn die Rabbiner Bar Kotziba, also Doppeldeutigkeit oder ähnliches klingend, Sohn der Lüge. Wir sehen, dass dieser Rabbi durchaus umstritten war. In der offiziellen Geschichtsschreibung gilt Bar Kochba als Held jüdischen Widerstands gegen Unterdrückung und Vorbild des wehrhaften Juden. Andererseits gab es aber auch andere Auffassungen, wie die von Jehoshaphat Hakabi, geboren 21.09.1921 in Haifa und gestorben 36.08.1994 in Jerusalem, der Bar Kochba für einen Irrationalisten hielt, der sein Volk in einen sinnlosen, selbstmörderischen, aussichtslosen Kampf führte. Märtyrer darf man ja als Jude nicht machen. Da hätte er ja recht. Nun war Hakabi nicht einfach ein Idiot im ursprünglichen Sinne des Wortes, Privatmann, nicht Militär, sondern hochrangiger Offizier. Er studierte Philosophie, arabische Literatur und Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem. Nach der Promotion in Jerusalem trat er 1943 in die jüdische Brigade der British Army ein und nahm am Zweiten Weltkrieg teil. Er war dann Soldat in den israelischen Verteidigungsstreitkräften, als Verbindungsoffizier im Außen- und Verteidigungsministerium eingesetzt. Als Kompaniechef war er im israelischen Unabhängigkeitskrieg beteiligt. 1950 wurde er stellvertretender Direktor und von 1955 bis 1959 fungierte er im Dienstgrad eines Generalmajors als Leiter des israelischen Militärgeheimdienstes Amman. Er erwarb in der Folge einen Master in Public Administration an der Harvard University. 1962 war er stellvertretender Büroleiter des israelischen Ministerpräsidenten. 1963 wurde er Leiter für Strategieforschung beim israelischen Verteidigungsministeriums. Bis 1963 war David Ben-Gurion übrigens Ministerpräsident. Es regierte also die zionistisch-sozialistische Partei. Spricht alles für Hakabi. Aber Hakabi war allerdings auch ein langjähriger Berater bzw. Privatsekretär von Moshe Sharet, Shimon Peres, Yitzhak Rabin und Menachem Begin. Wir wissen allerdings mittlerweile, dass er als ein Befürworter des Staates Palästina und wegen seiner Befürwortung der Anerkennung der PLO als Verhandlungspartner ein bisschen daneben lag, nachdem weder die Zwei-Staaten-Lösung noch ausrichtserreicht erscheint, noch die PLO weniger mörderischen Antisemitismus vertritt als etwa die Hamas. Daher wird heute eher Benjamin Netanyahu vertraut. Kommen wir nochmal auf Bar Kochba und Rabbi Akiba zurück, auf die sich Jakob Kreiser in seiner Rede beim JAFK berief. Der Bar Kochba-Aufstand endete damit, dass Kaiser Hadrian den Statthalter von Britannien, Sextus Julius Severus, nach Judäa beorderte. Der übernahm 134 den Oberbefehl der römischen Truppen mit einer an den Kampf im Bergland angepassten Strategie. Seine Kriegsführung war auf eine systematische Zerstörung des jüdischen Siedlungsgebiets ausgerichtet. Im Herbst 135 stürmte die römische Armee, die durch ihre Lage auf einem drei Seiten steil abfallenden Hügel geschützte Festung Beta, wo Bar Kochba starb. Im Kerngebiet des Aufstands war nach dem Ende des Kriegs der größte Teil der Bevölkerung tot oder versklavt. Ihr Landbesitz fiel an den kaiserlichen Fiskus und wurde teils verkauft, teils an Veteranen vergeben. Die Zahlen, die Cassius Dio überliefert, wie zuverlässig sie aus sein mögen, zeigen, dass die Römer einen regelrechten Vernichtungskrieg führten. 50 ihrer befestigten Plätze und 985 der namhaftesten Dörfer wurden bis auf den Grund zerstört. 580.000 Menschen wurden niedergemacht. Als einer der wesentlichen Gründe war das von Kaiser Hadrian erteilte Beschneidungsverbot, das ein Ritus, das immens wichtig ist für die jüdische Identität, auch für nicht-religiöse Juden, mit dem Tode verfolgte. Welche Bedeutung das noch heute hat und auch für die Juden der Sowjetunion zur Zeit des Weltkrieges hatte, wie die Aussage Kreisers belegt, wiederholte sich im Grunde vor einigen Jahren, als den Juden das Beschneiden drohte, verboten zu werden, nachdem irgendein Arzt einen muslimischen Jungen das Genital nicht ordnungsgemäß beschnitten hatte. Der Landesverband der Juden in Hessen reagierte auf die primitiven Aussagen, wie dass doch die Menschen unbeschnitten auf die Welt kämen, der belegt, wie die Geschichte hier eine Rolle im kollektiven Gedächtnis spielt. Das soll dazu dienen, den Ernst, mit dem die jüdischen Freiheitskämpfer, die auch im JAFK waren, den Kampf gegen die Deutschen unter der NS-Herrschaft auch religiös verankert hatte. Jedenfalls reagierte der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen auf die Beschneidungsdebatte, die ziemlich das Debattenklima in Deutschland verschlimmerte, mit einem ebensolchen Bezug auf Rabbi Akiva und Bar Kochba. Das noch näher jetzt auszuführen, unterlasse ich mal, damit wir nachher mehr Zeit für ein Memorandum haben. Also diese Geschichte, die aus dem Talmud überliefert wird, ist die Lehre vom Tikkun Olam. Das hat da etwas mit der Beschneidung zu tun, nicht? Das dies eine Verbesserung der Natur ist, nicht der Schöpfung. Also eine Verbesserung der Welt, Tikkun Olam, die auch heute für einen großen Teil der Juden als aktives Streben gilt, das nicht nur eine moralische Verpflichtung ist, sondern das wichtigste Element ihres jüdischen Lebens. Das, was sie mit dem Judentum und mit anderen Jüdinnen und Juden verbindet, während sie mit den traditionellen halachischen Formen des Judentums oft wenig anfangen können. Das war nun ein kleiner Schlenker, um die Motivlage der sowjetischen Juden und im Grunde der ganzen Welt zu verstehen, die Welt zu verbessern, etwa indem die Nazis von der Erde verschwinden. Das erklärt auch den Sachverhalt, dass noch vor vielen anderen die Juden aktiv in der russischen Revolution waren, schon vor der Scheidung von Menschewiki und Bolschewiki. Das hatten wir alles schon dargestellt. Insbesondere für Kreiser gilt das, von dem Arno Lustiger sagt. 1943 wurde Kreiser nach heftigen Kämpfen an der Südfront zum Generalleutnant und Kommandeur der 2. Gardearmee unter Marschall Malinowski ernannt. Im Mai 1944 eroberte seine 51. Armee die Halbinsel Krim. Es folgten Kämpfe im Baltikum als Teil der 1. Baltischen Armeegruppe. Der jüdische General hat am 8. Mai 1945 die Kapitulation der Wehrmacht im Kurland entgegengenommen. Nach dem Kriege wurde er zum Kommandeur des fernöstlichen Armeebezirks mit Sitz in Wladiwostok ernannt und zum General der Armee befördert, dem höchsten vor dem Marschallrang. Er erhielt 5 Leninorden, 4 Rotbannerorden, den Suvorov- und Kutusow-Orden und weitere Auszeichnungen. Shapiro nennt in seinem Werk mehr als ein Dutzend Bücher über Kreiser, der nach langer Krankheit am 29. November 1969 in Moskau starb. Weitere Juden bewiesen im Kampf gegen die Nazi-Pest ihren Mut. Das JAFK-Mitglied Wolf Wilensky, in Litauen geboren, dessen Urgroßvater zum 25. jährigen Militärdienst in der zaristischen Armee gezwungen worden war, besuchte ein jüdisches Gymnasium und war Mitglied der linkszionistischen Jugendorganisation Hashomer HaTzair. 1939 diente er der litauischen Armee, 1940 in der sowjetischen. Beim Auftrag, die Brücke über den Fluss Viljeka zu halten, bis das Gros der Armee sich zurückziehen konnte, bewies er außerordentliche Initiative und Mut. Als Anfang 1942 die litauische Division an der Wolga formiert wurde, melden sich so viele jüdische Freiwillige, dass die Division zu 80% aus Juden bestand. Wilensky wurde zum Hauptmann befördert und kommandierte als Major das 249. Infanterieregiment der Division, die unter schwersten Bedingungen und trotz Verlusten den Angriffen standhielt und in der Schlacht bei Tula siegte und dann die Einheit zu kriegsentscheidenden Siegen im Kursker Bogen führte. Im Herbst 1944 befreite die Division ganz Litauen. Die deutsche Wehrmacht kämpfte bis zum letzten Atemzug, um die Verkehrsverbindung Memel-Tilsit zu halten. Am 13. Oktober wehrte Wilenskys Bataillon 2 Panzer- und Artillerieregimente ab. Eigenhändig rannte Major Wilensky zum Maschinengewehr, als der letzte Schütze der ersten Linie fiel, und rettete mit gezieltem Feuer die Truppe. Dafür wurde er dann am 24. März 1945 zum Helden der Sowjetunion, also die höchste Auszeichnung, ernannt. Militärhistorische Werke berichten immer wieder seine Heldentaten, und auch die jüdische Einigkeit berichtete viermal zwischen 1943 und 1945. Sehr dankbar war das Sowjetunion allerdings nicht. Man verweigerte ihm die Ausreise nach Israel bis 1983, wo ein großer Teil der Familie seit 1971 lebte. Auf dem Ben-Gurion, also dem Flughafen in Tel Aviv, gelandet, begrüßten viele Waffenbrüder ihren früheren Kommandanten. Einige Jahre später starb er als General der Reserve der israelischen Armee. Ein weiterer Jude aus dem JAFK war Aaron Katz, Panzerspezialist, der in der Konstruktion und Produktion, aber auch Wartung der Panzer mitwirkte. 1901 geboren, wurde er aus gesundheitlichen Gründen schon 1947 pensioniert und starb 1971. Leonid Buber teilt den Geburtsort Nikolajew mit meiner Mutter. Er war auch JAFK-Mitglied und Träger des Ordens Held der Sowjetunion. 1994 zitierte er aus seiner Rede vom April 1944: Der Sieg ist nahe, und dann werden wir die Rechnung für Babi Yar begleichen. Wir werden unsere Opfer für alles rächen. Die populärste Frau unter den militärischen Mitgliedern, geboren im Oktober 1919 in Berditschew, wollte nach ihrem Studium in Moskau Fallschirmspringerin und Partisanin werden. Wurde zwar abgelehnt, besuchte dann einen Kurs für Krankenschwestern und wurde dann in einem Frauenluftwaffenregiment angenommen, wo sie zuerst Fallschirme faltete, aber dann in Engels an der Wolga einen Kurs als Navigatorin und Pilotin bei den Nachthexen. Dort absolvierte sie den Kurs. Mit den leichten P-2-Doppeldeckerbomben des Frauenregiments flogen die Frauen 6 bis 8 Feindeinsätze in einer Nacht. Ähnlich wie bei den englischen Moskitos waren ja für die leichten Flugzeuge vor allem Nachtflüge angesagt. Polina Gellmann kämpfte im Donetsk-Revier, im Kaukasus, in Weißrussland und Polen insbesondere. Sind das 869 Einsätze, nicht, die Hauptmann Polina Gellmann erhielt. Und am 15. Mai 1946 erhielt sie auch den Orden Held der Sowjetunion. 1976 reiste sie erstmal nach Israel und traf dort Kriegskameraden. 1990 war sie Ehrengast der israelischen Regierung, und als sie 1998 noch einmal Ehrengast in Israel war, zeigte ihr der Oberbefehlshaber der israelischen Luftwaffe die neuesten Flugzeuge. Polina Gellmann starb am 20. November 2005 in Moskau. Sie lehrte 20 Jahre politische Ökonomie in Moskau. Also die stalinschen, in Anführungsstriche, Bedenken, was Juden in der Armee angeht, stimmen natürlich überhaupt nicht. Das JAFK-Mitglied Israel Fasonowitsch, 1914 in Jelisawetgrad geboren, wollte immer schon U-Boot-Offizier werden. 1935 wurde sein Wunsch erfüllt und er lernte an der Frunse-Marine-Akademie und diente auf einem U-Boot. Ende Juli 1941 wurde er Kommandant des U-Bootes M-172, das in nördlichen Regionen erfolgreich operierte, sodass er am 15. April 1942 mit dem Orden Held der Sowjetunion ausgezeichnet wurde. Im Sommer 1944 erhielt die sowjetische Armee 4 erbeutete italienische U-Boote geschenkt von den westlichen Alliierten. Fisanowitsch und 3 weitere Kapitäne sollten die U-Boote abholen, aber das U-Boot wurde vermutlich versenkt und von der Mannschaft gab es keine Spur. Naja, so kann man auch enden. Pavel Trajnin wirkte auch als JAFK-Mitglied bei der Marine mit. Zuerst bei der Marineartillerie, dann als Kapitän mehrerer Kriegsschiffe. Es reichte für den Leninorden und den Orden Roter Stern. Ein weiteres Mitglied, Raphael Milne, geboren 1910 im Städtel Mostarischtschesche, bei Kiew, war zunächst Schmied gewesen, bis er sich beruflich und politisch weiterbildete und 1932 Parteimitglied und Berufssoldat wurde. 1941 ging er an die Leninakademie und wurde als Kommissar des 22. Infanterieregiments an die Front geschickt. Er kämpfte vor Moskau bei Kaluga und Oryol. Sein Regiment eroberte einen Brückenkopf, sodass die 61. Armee des Dnjepr überquert werden konnte. So erhielt er am 1. Januar 1944 den Orden Held der Sowjetunion. Das 37. Garderegiment kämpfte in Lettland, Polen, eroberte Stettin und Altruppin in der Nähe Berlins. Nach dem Krieg war er Befehlshaber des Kiewer Militärbezirks und veröffentlichte 25 militärwissenschaftliche Werke. JAFK-Mitglied Pinchas Turian wurde 1895 in Lviv bei Kiew geboren und kämpfte im Bürgerkrieg bis 1920. 1939 nahm er an der Annexion Ostpolens teil. Im Deutschen Sowjetischen Krieg überquerte Turians Einheit im September mit Flößen den Dnjepr mit Flößen und hielt den Brückenkopf mehrere Tage und Nächte trotz schwerer Angriffe. Am 19. März 1944 bekam auch er den Orden Held der Sowjetunion. Soweit die Militärs, die jüdischen. Aber auch im Geheimdienst arbeiteten sie, was ja besonders gefährlich ist, wenn man als Jude erwischt wird in Deutschland. Also kommen wir jetzt zur Musik der Roten Kapelle. Scherz beiseite. Es handelt sich um eine Geheimdiensttätigkeit, in der auch Juden teilnahmen. Aber es war eine Fremdbezeichnung, denn als Rote Kapelle fasste die Gestapo Gruppen zusammen, die im Zweiten Weltkrieg Widerstand gegen den Nationalsozialismus leisteten. Deutsche Freundeskreise um Harro Schulze-Boysen und Arvid Harnack in Berlin gehörten dazu, sowie unabhängig von diesen nachrichtendienstliche Gruppen in Paris und Brüssel arbeiteten Gruppen, die Leopold Treppe im Auftrag des sowjetischen militärischen Nachrichtendienst GRU aufgebaut hatte. Die Rote Kapelle war aber, außer in der Fantasie der Gestapo, weder kommunistisch gelenkt, noch hatte sie eine einheitliche Leitung, sondern ein Netzwerk von einzelnen Gruppen und Personen. Stefan Roloff fasst das folgendermaßen zusammen. Wegen ihres Kontaktes mit den Sowjets wurden die Brüsseler und Berliner Gruppen von der Spionageabwehr und der Gestapo unter dem irreführenden Namen Rote Kapelle zusammengefasst. Ein Funker, der mit seinen Fingern Morsezeichen klopfte, war in der Geheimdienstsprache ein Pianist. Eine Gruppe von Pianisten bildeten eine Kapelle. Und da die Morsezeichen aus Moskau gekommen waren, war die Kapelle kommunistisch und damit rot. Durch dieses Missverständnis wurde die Basis gelegt, auf der die Widerstandsgruppe später als den Sowjets dienende Spionageorganisation in der Geschichtsschreibung behandelt wurde, bis das zu Beginn der 1990er Jahre korrigiert werden konnte. Das von der Gestapo geschaffene Organisationskonstrukt Rote Kapelle hat in dieser Form nie existiert. Es waren also eher kommunistische Idealisten, die etwas gegen Hitlers Sieg hatten und die vollständige Auslöschung aller Juden verhindern wollten. Leopold Leib Trepper wurde 1904 in Novi Tag geboren, just dort, wo Lenin im Juli 1914 als russischer Spion verhaftet wurde. 1921 übersiedelte er nach Dąbrowa im polnisch-schlesischen Kohleabbaugebiet. Weiteres Biografisches nehme ich jetzt der Wikipedia. Artikel Leopold Trepper, das ist ganz instruktiv. Einiges ergänze ich dann, was da fehlt. Der Leopold Trepper war der Sohn eines Landmaschinen- und Saatguthändlers. Politisch war er zunächst in einer Gruppe der sozialistisch-zionistischen Jugendbewegung Haschomer Hatzair aktiv. Noch in Galizien orientierte er sich dadurch zum Kommunismus. Von der polnischen Polizei verfolgt, floh Trepper 1924 nach Palästina. Dort schloss er sich einer Gruppe der Haschomer Hatzair im Kibbutz Mishma Hak Emek an, wo er 1926 Sophia Poznanska kennenlernte. Beide schlossen sich der palästinensischen kommunistischen Partei an, weil er sich im Kibbutz schlecht behandelt und ausgenutzt, was die Bezahlung angeht, fühlte und diese die einzige Partei war, in der Juden und Araber gleichberechtigt waren. Trepper zog nach Tel Aviv und gründete die IUD als legale Organisation, deren Mitglieder überwiegend aus der Siedlung Kerem Hataymanim stammten. Wegen seiner kommunistischen Aktivitäten wurde er 1929 von den Briten in Akko im Central Prison in der Zitadelle interniert. Um 1930 floh Trepper vor den Verfolgungen der britischen Mandatspolizei nach Moskau. Der Verfolgungsdruck war stark, auch andere, wie etwa sein Parteigenosse Josef Berger, mussten Palästina verlassen. Dort studierte Trepper und war anschließend Redakteur einer jiddischen Zeitung. Vor der Verfolgung durch den stalinistischen Geheimdienst NKWD rettete er sich in den sowjetischen Militärgeheimdienst GRU. 1938 ging er nach Brüssel und organisierte dort, als kanadischer Geschäftsmann getarnt, einige der Aktivitäten der westeuropäischen Gruppen der Roten Kapelle. Er hatte die Decknamen Otto, Adam, Mickler und Jean Gilbert. Diese Gruppen warnten Stalin im Frühjahr 1941 vergeblich vor der bevorstehenden deutschen Invasion. Hätte mal drauf hören sollen, nicht? Aber als Antisemit hört er ja nicht auf Juden. 1942 meldeten sie die bevorstehende deutsche Kaukasus-Offensive, wodurch der Widerstand während der Schlacht von Stalingrad rechtzeitig organisiert werden konnte. Trepper wurde am 24. November 1942 in Paris von dem Gestapo-Sonderkommando Rote Kapelle verhaftet und ging zum Schein auf das Angebot ein, als Doppelagent ein Funkspiel für Heinrich Müller zu betreiben. Er floh am 13. September 1943 aus der Gestapo-Haft und flog schließlich am Kriegsende nach Moskau, wo er verhaftet wurde. Von 1945 bis 1953 war Leopold Trepper unter Vorwänden in der Moskauer Lubjanka inhaftiert, weil Stalin Angst hatte, er könne Einzelheiten über das Debakel vom Juni 1941 berichten. 1954 wurde er rehabilitiert und ging mit seiner Familie unter dem alten Decknamen aus der Zeit vor seiner Emigration nach Palästina, Leibdomp, nach Polen zurück. Dort wurde er Leiter des Verlags Idis Buch und Vorsitzender der jüdisch-soziokulturellen Verbandes TSKZ. Anlässlich des Sechstagekrieges 1967 hielt Parteichef Wladyslaw Gomulka eine antisemitische Hetzrede. Und als im Frühjahr 1968 Studentenunruhen ausbrachen, wurden diese auch durch eine staatliche organisierte antisemitische Kampagne beendet. Die Kampagne hatte die Emigration von rund 15.000 polnischen Juden zur Folge. Trepper wurde die Ausreise wegen seiner herausgehobenen Stellung verweigert und er wurde unter Hausarrest gestellt. Nach verschiedenen Protesten, vor allem aus dem westlichen Ausland, konnte er 1972 doch nach Israel ausreisen, wo er bis zu seinem Tod lebte. Bei seiner Beerdigung heftete Ariel Sharon einen Orden an seinen Sarg. Dass Trepper 1925 in Tel Aviv in einer Stadtkommune lebte, in der Menschen wie Sophia Prosnanski, Hillel Katz, Leo Roßvogel und Jeschkel Schreiber wohnten, ist zu ergänzen, weil diese 20 Jahre später seine Mitkämpfer in Europa wurden und ihr Leben dabei ließen. Auch dass er den Stalin-Kult, Moskauer Prozesse und die Liquidierung hoher Funktionäre ausländischer kommunistischer Parteien erlebte, die dazu führte, dass er dann folgendermaßen formulierte in seinem Buch Leopold Trepper, die Wahrheit, ich war Chef der Roten Kapelle. Die Revolution ist entartet, und wir haben sie bei ihrem Niedergang begleitet. Wir wollten den Menschen ändern und wir sind gescheitert. Dieses Jahrhundert hatte zwei Ungeheuer geboren, den Faschismus und den Stalinismus. Und in dieser Apokalypse ist unser Ideal zugrunde gegangen. Die absolute Idee, die unserem Leben Sinn verlieh, hat ein Gesicht angenommen, dessen Züge wir nicht wiedererkennen konnten. Unsere Niederlage verbietet es uns, Lehren zu erteilen, aber weil die Weltgeschichte so viel Fantasie hat, dass sie sich niemals wiederholt, ist es erlaubt, Hoffnung zu hegen. Folgende Juden, einige kannte Treppler aus Tel Aviv, seien erwähnt und ihr Schicksal kurz zusammengefasst. Also Leo Großvogel wurde 1942 verhaftet und 1944 hingerichtet. Hill Katz verschwand 1943 spurlos. Hermann Izbutski wurde 1942 verhaftet und 1944 in Berlin geköpft. David Kami wurde 1941 verhaftet, tat so, als ob er russischer Offizier sei, aber wurde dann, nachdem er die Gestapo zwei Jahre zum Narren hielt, dann doch 1943 in Brendonk erschossen. Herr Sokol wurde 1942 und 1943 dann zu Tode gefoltert, wie auch seine Frau Mira in Deutschland. Herr Sokol wurde 1942 also verhaftet. Sophie Poznanska beginnt 1942 in der Haft in Brüssel Suizid, so auch Isidore Springer, eine Spanienkämpferin, der in Lyon verhaftet wurde und Selbstmord beging. Modeste Ehrlich, Josef Katz, Henry Rauch, der endet in Mauthausen 1944, Jeschke Schreiber starben in irgendwelchen KZs, man weiß nicht wo. Sarah Goldberg überlebte den Todesmarsch 1945. Abraham Reichmann erkaufte sich das Leben durch Verrat. Dolly und Jacques Gunzig, die Spanienkämpfer, überlebten im Untergrund. Die Chiffrierin Vera Ackermann, Krankenschwester bei den Internationalen Brigade, überlebte, während ihr Ehemann Israel und ihr Schwager Emil im spanischen Bürgerkrieg fielen. Also so ging es den Juden, die da bei der Roten Kapelle waren. Wir kommen jetzt noch am Schluss zu sprechen auf das Krim-Memorandum des JAFK, das der Befreiung der Krim also folgte, bei der ja schon Juden in heldenhafter Weise aktiv war. Das Molotow-Ribbentrop-Abkommen oder der Stalin-Hitler-Pakt hatte vorher schon die Juden in eine nachteiligere Rolle gebracht, weil nichts Nachteiliges zu Hitler und Deutschland erlaubt war in der Sowjetunion. Stalin ja auch nicht glaubte, was die Deutschen dann taten, was er von der Roten Kapelle hier hätte annehmen können. Hitler hatte seinen Entschluss zu einem Angriffskrieg am 31. Juli 1940 dem Oberkommando der Wehrmacht, OKW, bekannt gegeben und befahl am 18. Dezember 1940, ihn bis Mai 1941 unter dem Decknamen Unternehmen Barbarossa militärisch vorzubereiten. Der am 24. August 1939 geschlossene deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt war also zu brechen beabsichtigt. Um für die arische Herrenrasse Lebensraum im Osten zu erobern und den jüdischen Bolschewismus zu vernichten, sollten große Teile der sowjetischen Bevölkerung vertrieben, versklavt und getötet werden. Damit waren vor allem auch die Juden gemeint, aber das NS-Regime nahm den millionenfachen Hungertod sowjetischer Kriegsgefangener und Zivilisten bewusst ebenso in Kauf und dann Kommissarbefehl wurden sowjetische Offiziere und Kommissare ermordet und es wurde mittels dieses Krieges die sogenannte Endlösung der Judenfrage ermöglicht. Man kann also deswegen auch Wehrmacht und Auschwitz nicht voneinander trennen. Die Deutschen hatten für die Juden auf der Krim eine Weihnachtsüberraschung. Das Simferopel-Massaker oder auch Weihnachtsmassaker genannt. Der Massenmord von Simferopol ist der Massenmord an den aschkenasischen Juden, den Krimtschaken, also das sind türkischsprachige Krimjuden, und auch Roma, den das Sonderkommando 11B und die Stabseinheit der Einsatzgruppe D des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS mit Unterstützung der Wehrmacht im Dezember 1941 in Simferopol auf der besetzten Krim verübte. So 13.000 Menschen fielen den Deutschen zum Opfer, darunter ca. 10.600 Juden, 1.500 Krimtschaken und 600 bis 1.000 Roma. Oberbefehlshaber war General Erich von Manstein. Aber 1930 lebten auf der Krim insgesamt 85.000 Juden, also wir haben ja jetzt da nur einen Ort gehabt, davon 7.000 Krimschaken, die eine tatarische Sprache sprachen. Es gab auch Karäer, das ist ein Angehöriger einer jüdischen Sekte, also eine Variante eines nicht-rabbinischen Judentums. Diese wurden wohl aus strategischen Zwecken, Kollaborateure zu bekommen, von den Deutschen als tatarische Nichtjuden deklariert und nicht verfolgt. Nicht wer Jude ist, bestimme ich, sagt ja so mancher Deutsche. Am 16. April 1942 konnte die Krim, also für Juden rein, erklärt werden. Die Besatzer veröffentlichten Zeitungen in tatarischer und russischer Sprache. Also da wollte man die Bevölkerung einbinden. Es konnte ja für die Besatzung nicht genügend Personal aus Deutschland bekommen. Bei der Rückeroberung ab 1944 hat der schon erwähnte JAFKler Jakob Kreiser mit seiner 51. Armee im März 1944 es geschafft, 20 Angriffe auf den Brückenkopf bei Siwasch zurückzuschlagen und konnte am 8. April 1944 den Sturm auf die von 200.000 deutschen und rumänischen Soldaten verteidigte Gebiete beginnen. 5 Tage später wurde Simferopol und Jevpatoryeir erobert und schließlich mit dem Sturm auf Sewastopol am 7. Mai 1944 die ganze Halbinsel befreit. Hierbei gab es 2 Auszeichnungen, mit Helden der Sowjetunion, also für Israel Jakubowski, dessen 2. Garde-Infanteriedivision bis auf ihn und 5 andere Soldaten bei einem deutschen Panzerangriff aufgerieben wurden, und Major Jakob Tschapitschew aus einer Krimtschakenfamilie, der dann bei der Eroberung von Breslau im Winter 1945 starb. Stalin ließ im März 1944, also 180.000 Krim-Tataren, 33.000 Bulgaren, Griechen und Armenier deportieren, wegen angeblicher Kollaboration. Aber es waren nicht mehr als 10%, die tatsächlich kollaboriert hatten. Sie wurden als Angehörigkeit dieser Nationalitäten verfolgt. Nicht Stalin war auch ein ausgezeichneter Lüger wie die Deutschen. Lange vor der Befreiung der Krim wurde das Krim-Projekt in Kreisen der JAFK diskutiert. 1943 in den USA hatte James Rosenberg und Louis Levin die Wiederbelebung des Krim-Projekts, das in 20er und 30er Jahren grassierte, angeregt. Ich zitiere da mal einen Text. In den 1920er und 30er Jahren war die Krim ein jüdischer Sehnsuchtsort. Neben Russisch wurde in den Dörfern Jiddisch gesprochen und gelesen, die gängige Sprache von Juden in Osteuropa. Es wurden in den Siedlungen gemeinsame Feste gefeiert, Traditionen gelebt und jiddischsprachige Bildungs-, Schul- und Kultureinrichtungen geschaffen. Die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften können als eine sowjetische Antwort auf die zionistische Bewegung verstanden werden, um den Auswanderungswillen eine Perspektive innerhalb des eigenen Landes zu bieten. Entsprechend wurden sie auch propagandistisch begleitet. In vielen unterschied sich die Realität aber von den sowjetischen Wunschvorstellungen. Zwar wurden einerseits sowjetische Bauern par excellence ausgebildet, andererseits gab es auf dem Dorf mehr freie Räume und Handlungsoptionen als in der Stadt. Nach jüdischem Brauch wurde der Samstag zum Ruhetag bestimmt, also Schabbat. James Rosenberg beklagte sich, dass die amerikanischen Hilfsgelder aus den 20er und 30er Jahren keine Ergebnisse gehabt hätten. KGB-General Sulu Platow sprach in seinem Memoran davon, dass Stalin selbst die Krim-Idee wiederbelebt hätte, um jüdisches Kapital aus den USA für die vom Krieg verwüsteten Sowjetunion zu erhalten. Das erklärt vielleicht das Memorandum an Stalin. Einige Monate vor der Befreiung der Krim wurden jedenfalls in der JAFK die Krim-Pläne tatsächlich diskutiert. Fever hatte vor Gericht, die sind ja alle nachher vor Gericht gekommen, erklärt, dass Molotow die Idee vom demografischen Standpunkt aus gut fand, aber nicht als jüdische Republik auf der Krim, weil die Juden ein Stadtvolk seien und man sie nicht auf Traktoren setzen könne. Das erklärte ja schon bei den Deutschen den Spruch Arbeit macht frei vom KZ. Das Projekt wurde auch als Alternative zum Zionismus, von dem die Autoren des Memorandums sich distanzieren mussten, angeboten. Die vorletzte Fassung erhielt so einen Passus, der dann aber in der von Michaels, Epstein und Fever unterschriebenen Fassung fehlte. Die Hoffnung auf eine jüdische Republik war jedenfalls so groß, dass schon Posten verteilt wurden. Michaels als Republikpräsident, Epstein als Regierungschef, Schmeljowitsch als Gesundheitsminister, Klitschko als Erziehungsminister, Trajnin als Justizminister, Jusufowitsch als Gewerkschaftsboss und Markisch als Vorsitzender des Schriftstellerverbandes. Das war nicht nur für die Genannten später so gut wie ein Todesurteil, wie Khrushchev in seinen Erinnerungen schreibt. Er schreibt, Stalin sah hinter diesem Vorschlag die Hand amerikanischer Zionisten, die sich des Sovinform-Büros bedienten. Die Mitglieder des Komitees, so erklärte er, seien Agenten des amerikanischen Zionismus. Sie versuchten, einen jüdischen Staat auf der Krim zu gründen, um die Krim von der Sowjetunion loszureißen und einen Vorposten des amerikanischen Imperialismus auf unserem Boden zu erreichen. Richten, der eine unmittelbare Bedrohung der Sicherheit der Sowjetunion darstellen würde. In dieser Richtung ließ Stalin seiner Einbildungskraft wild die Zügel schießen. Es fragt sich allerdings, warum Stalin mit seiner Ablehnung so lange wartete und jeden, der mit dem Projekt zu tun hatte, dann ermorden zu lassen. Es gibt auch Verschwörungstheorien, Stalin hätte das Projekt 1944 als Provokation eingefädelt, so Wachsberg in Stalin Against the Jews, und das um die Vernichtung der Gegner langfristig zu planen. Der Plan diente auch als Beleg für nationalistische Tendenzen des JAFKs. Dass der Prozess gegen das JAFK erst mehr als 8 Jahre nach der Einreichung des Memorandums geführt wurde, bezeugt allerdings, dass die Vorwürfe haltlos waren. Denn Stalin mit seinem devoten Molotow wusste von Anfang an davon. Wir lesen also dann einen Teil jetzt des Memorandums. Also das ging also an Genosse J.B. Stalin, Vorsitzender des Rats der Volkskommissare der UdSSR. Lieber Josef Vissarionowitsch, im Verlauf des verurteilenden Krieges sind einige Fragen im Zusammenhang mit dem Leben und der Organisation der jüdischen Bevölkerung in der Sowjetunion aufgekommen. Vor dem Krieg lebten in der UdSSR mehr als 5 Millionen Juden, von denen etwa 1,5 Millionen aus den westlichen Gebieten der Ukraine, aus Weißrussland, dem Baltikum, Westarabien, der Bukowina sowie aus Polen stammten. In den zeitweilig besetzten Gebieten wurden nicht weniger als 1,5 Millionen Juden ermordet. Abgesehen von hunderttausenden Soldaten, die sich der Roten Armee angeschlossen haben, lebt die jüdische Bevölkerung der UdSSR versprengt über die zentralasiatischen Republiken, in Sibirien, an den Ufern der Wolga und in bestimmten Gebieten der FSSR. Für die vertriebene jüdische Bevölkerung ebenso wie für andere Bevölkerungsgruppen stellt sich vor allem die Frage nach der Rückkehr in ihre Heimat. Angesichts der Tragödie, die dieser Krieg für das jüdische Volk bedeutet, wäre nicht einmal dieser Schritt eine definitive Lösung zur Organisation der jüdischen Gesellschaft innerhalb der UdSSR. Ja, dann werden dann einige Punkte dann noch aus der Geschichte, die wir auch bereits dargestellt haben, geschildert. Und das wird dann zusammengefasst. Diese unerfreulichen Entwicklungen bedeuten für alle Gruppen der jüdischen Bevölkerung einen schmerzhaften Rückschlag. Für sie als wahrhafte Patrioten unseres Landes, deren Söhne und Töchter heldenhaft im Vaterländischen Krieg an der Front und hinter den Linien gekämpft haben. Die antisemitischen Tendenzen lösen bei den sowjetischen Juden ausnahmslos scharfe Reaktionen aus. Auch weil das gesamte jüdische Volk die größte Tragödie in seiner Geschichte erlebt hat und durch das Wüten der faschistischen Barbarei in Europa 4 Millionen, also mehr als ein Viertel seiner Gesamtzahl, verlor. Die Sowjetunion ist das einzige Land, in dem fast die Hälfte der jüdischen Bevölkerung überlebt hat. Andererseits aber haben antisemitische Zwischenfälle und faschistische Brutalität zu einem Anwachsen nationalistischer und chauvinistischer Tendenzen bei bestimmten Kreisen innerhalb der jüdischen Bevölkerung geführt. Und am Schluss kommt es dann jetzt zu den Vorschlägen. Also vor dem Hintergrund unserer Betrachtung halten wir die Errichtung einer jüdischen Sowjetrepublik in einem der genannten Gebiete unter entsprechenden politischen Voraussetzungen für durchaus realisierbar. Die Krim erscheint als eine der am besten geeigneten Regionen, da hier genügend Raum für eine Neuansiedlung zur Verfügung steht und bereits Erfahrungen mit der Einrichtung jüdischer Gebiete gesammelt werden konnten. Die Schaffung einer jüdischen Sowjetrepublik würde ein für alle Mal im Sinne des Bolschewismus, im Geiste der leninistisch-stalinistischen Bevölkerungspolitik, die Staats- und Rechtsfragen des jüdischen Volkes lösen und zur Weiterentwicklung ihrer jahrhundertealten Kultur beitragen. Diese Frage, auf die es seit Jahrhunderten keine Antwort gegeben hat, kann nur in unseren großen sozialistischen Nationen gelöst werden. Das Modell einer jüdischen Sowjetrepublik erfreut sich bei weiten Kreisen der jüdischen Bevölkerung in der Sowjetunion und bei den kompetentesten Vertretern unserer Brüdervölker große Popularität. Bei der Verwirklichung einer jüdischen Sowjetrepublik konnten wir mit der Unterstützung der jüdischen Bevölkerung aus der ganzen Welt rechnen, gleich wo sie leben. Auf der Grundlage also schlagen wir vor, die Schaffung einer jüdisch-sozialistischen Sowjetrepublik auf dem Gebiet der Krim. Die rechtzeitige Ernennung vor der Befreiung der Krim einer Regierungskommission, die sich mit der Umsetzung befasst. Wir hoffen, dass Sie unserem Vorschlag die gebührende Aufmerksamkeit widmen. Von seiner Verwirklichung hängt das Schicksal eines ganzen Volkes ab. Nicht? Michols, Epstein und Pfeffer unterzeichnen das. So, das nächste Mal werden wir dann noch einiges zum jüdisch-antifaschistischen Komitee und dem Schwarzbuch, das auf Anregung von Albert Einstein verfasst wurde, hören.